Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belka.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Hier ist Thomas Belka. Schön, dass ihr wieder in meinem Podcast Der Chef in dir muss Führung finden seid. Heute spreche ich mit jemandem, der die Personalarbeit von morgen nicht nur erforscht, sondern seit Jahren aktiv mitgestaltet. Christian Gärtner, Professor für Human Resource Management und Digitalisierung der Arbeitswelt an der Hochschule München. Herzlich willkommen, Christian.
Danke für die Einladung.
Na, wie geht's dir so mitten im Sommer?
Alles gut soweit. Es ist genauso, wie man ihn haben möchte. Nicht zu heiß, nicht zu kalt mittlerweile. Von daher ausnahmsweise mal keine Beschwerden übers Wetter. Und man genießt so etwas wie vorlesungsfreie Zeit. Sonst hätte ich ja keine Zeit für diesen Podcast. Die müsste ich mir ja nehmen.
Das ist auch super, dass wir den Termin freigeschaufelt haben, du den freigeschaufelt hast. Und ja, was haben wir heute vor? Wir möchten an deinem Erfahrungsschatz teilhaben und natürlich deine Einschätzung hören über viele Gebiete, in denen du forschst, in vielen Gebieten, in denen du berätst. Und so vorneweg, können wir uns auf die Zukunft freuen oder bist du da skeptisch?
Ach nee, ich glaube, ich bin schon immer jemand gewesen, der mit einem gesunden, kritischen Geist positiv in die Zukunft blickt. Also das berühmte Glas ist dann doch manchmal eher halb voll, bevor ich es ausgetrunken habe. Nein, ich glaube, die Zukunft ist weder total euphorisch noch in einer großen Dystopie zu denken. Wir haben natürlich ja heute wahrscheinlich auch das Thema KI irgendwann mal noch vor der Brust. Und wenn man da in die unterschiedlichsten Gazetten und Outlets der Big Tech-Denker und Vordenker und Vorsprecher vor allen Dingen schaut, dann hat man ja entweder das Gefühl, es wird alles unglaublich viel besser, weil mit der Superintelligenz auch noch die letzte kleine Krankheit gelöst wird. Oder man hat das Gefühl, es wird irgendwie alles ganz schlimm, weil wir nichts mehr zu tun haben werden. Und ich war schon immer der Meinung, irgendwas dazwischen wird es wohl eher sein. Die Extremer waren noch nie so meins. Insofern, ich schaue dem Ganzen gelassen, entspannt, positiv entgegen. Ich bin auch verbeamtet. Das ist mein Vorteil.
Ja? Ja, okay, auch wenn viele von uns nicht verbeamtet sind, ja. Ich zum Beispiel, nehmen wir die Gelassenheit gerne mit.
Auch bei der Berufswahl, ja, genau.
Ja, nehmen wir die Gelassenheit gerne mit ins Gespräch. Ja, Berufswahl ist ein schönes Thema. Vielleicht kannst du uns noch mal in ein paar Worten sagen, was macht eigentlich so ein Professor für Human Resource Management? Viele von uns können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Ja, man weiß, es gibt Vorlesungen und bei einer deiner Veranstaltungen durfte ich ja auch mal dabei sein, das ist spannend. Und auf der anderen Seite macht man Forschung. Kannst du das ein bisschen konkretisieren, dass wir deiner Arbeit habhaft werden?
Die Vorlesungsseite, genau, da bin ich selten nur ganz allein, sondern versuche eigentlich immer, mir Gastreferenten reinzuholen, so jemanden wie dich und auch ganz viele andere, die eigentlich zum Teil auch schon sehr regelmäßig kommen. Es gibt die, habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, die goldene HM-Kaffeetasse. Die muss man sich aber verdienen über mehrere Gastbeiträge.
Oh, ich habe noch Blechern. Ich habe noch die Blechern.
Genau. Und wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und deswegen versuchen wir natürlich auch die Praxis immer hochzuhalten. Insofern ist das nicht einfach nur mal nice to have, so einen Gastvortrag mit einzubauen oder auch mal ein Projekt mit einem Unternehmen zusammen, sondern wirklich eingebaut in das Curriculum. So, und das, da ist man schon mal einigermaßen beschäftigt. Wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, dann muss man vor allen Dingen lesen und angesichts der Schnelllebigkeit der Technologien, die auch im HR-Umfeld da ihr Unwesen treiben, muss man schon auch ganz viel lesen und ich tue das eigentlich in unterschiedlichsten oder auf unterschiedlichsten Kanälen und Medien. Da gehört mittlerweile tatsächlich auch LinkedIn dazu, weil die Geschwindigkeit wirklich so hoch ist, dass man in wissenschaftliche Journale zwar reinschauen kann, aber da halt die Ergebnisse von vor einem Jahr quasi erst lesen kann, weil so lange dauert es ja immer, bis irgendwas publiziert wurde in einem ordentlichen Journal. Das ist auch ein Großteil, sich da durchzuarbeiten, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, den Hype von den tatsächlichen Wahrheiten. Das nimmt schon auch einen großen Block ein. Dann bin ich natürlich auch noch ein bisschen in Nebentätigkeiten als Referent, Sprecher, Podcast-Teilnehmer, was bin ich denn? Gast bin
Gast,
ich, ne?
Ja.
Und dann ist schon gar nicht mehr so viel Zeit für eigene Forschung. Die ist tatsächlich gerade so ein bisschen, würde ich nicht in diesem Podcast sitzen, würde ich an einem Artikel schreiben über die agentischen Fähigkeiten von Large Language Modellen und inwiefern die denn tatsächlich wirklich mal Akteure sind, wie wir uns Akteure so vorstellen und inwiefern sie aber nur popelige Agenten sind, die Prozesse abarbeiten, die man ihnen vorher reingegeben hat. Kann ich nicht, weil ich bin ja im Podcast. Ja, insofern schon wieder Nachmittag, der nicht der Forschung gewidmet wird.
Vielleicht nutzen wir die Zeit am Ende und entwickeln zusammen ein bisschen für deinen möglichen Artikel oder Aufsatz. Du, ich bin mal auf dich aufmerksam geworden, da hat jemand bei einer Veranstaltung so in deine Richtung gezeigt und hat gesagt, das ist der Professor für Smart HRM, Human Resource Management. Und du hast ja auch letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Digitale Tools der Personalarbeit, Smart HRM heißt das. Kannst du mir nochmal erklären, was Smart HRM ist? Ich weiß, du bist derjenige.
Ja, das letztes Jahr war ja schon die zweite Auflage. Insofern die erste Auflage habe ich 2019 geschrieben. Und da war Smart, glaube ich, sogar noch eher in aller Munde. Heutzutage würde man wahrscheinlich KI drüber schreiben. Ich glaube, das würde es aber tatsächlich nicht treffen. Denn der Untertitel, wie du gesagt hast, digitale Tools in der Personalarbeit, darum ging es mir. Ja, digitale Tools, die können eben von Robotik, Process Automation bis hin zu, naja, das, was jetzt eben mit Large Language Modellen passiert, ganz vieles beinhalten. Und deswegen, das war so der erste Grundgedanke hinter diesem Buch. Und dann braucht man irgendwann mal einen schicken Titel oben drüber. Und da war, wie gesagt, Smart damals, muss man ja sagen, vor 6 Jahren irgendwie noch ein bisschen mehr en vogue, als es, glaube ich, heute ist. Und ich habe immer gesagt, naja, es sind die 3 A's. Es ist Analytics, Automatisierung und Agilität. Agilität sagt man heute auch nicht mehr so richtig, ne?
Schade eigentlich.
Ja, weil der Grundgedanke, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber wie so häufig haben natürlich Buzzwords auch nur so eine Halbwertszeit. Aber die Grundidee war eben zu sagen, naja, es sind nicht allein die Tools, die eine smarte, clevere, intelligente Personalarbeit ausmachen, sondern es ist der intelligente Einsatz der Tools. Deswegen habe ich da auch schon, Gott sei Dank möchte ich fast sagen, irgendwie nicht behaupte, dass Tools an sich intelligent seien. Unser Stichwort, was ich gerade hatte, inwiefern sind die Agenten diese Large Language Modelle? Das kann man schon nochmal durchdenken, heute nochmal vielleicht mit einer anderen Brille als vor 6 Jahren. Aber die Grundthese bleibt, glaube ich, schon bestehen. A fool with a tool is still a fool. Ja, also wer nicht weiß, wie er die Tools zu nutzen hat und wo die Grenzen, Limitationen der Tools sind, der wird halt nicht so clevere Ergebnisse rausbekommen. Und das geht in vielerlei Hinsichten, diese Limitationen. Es gibt technische Limitationen. Ich muss wissen, kann mein Parsing-Matching-Algorithmus wirklich das, was er mir verspricht? Ethische Dimensionen, was ist, wenn mein Optimierungsalgorithmus für die Personalplanung jene Personen oder Mitarbeitergrüppchen benachteiligt, die einfach einen niedrigeren Stundensatz haben, weil sie Teil der Randbelegschaft sind, weil sie schlechter verhandelt haben, wie auch immer. Und wenn das der Algorithmus irgendwie auf Dauer macht, dann habe ich auf einmal eine ethische Komponente, die ich auch im Hinterkopf haben sollte, bevor ich so ein Tool einsetze. Und dann gibt es natürlich eine ökonomische Dimension. Ja, was kostet mich welches Tool? Ist es nicht vielleicht doch günstiger, das mit einem Werkstudenten, einer Werkstudentin zu machen oder einen RPA-Bot draufzusetzen? Und dann logischerweise die rechtliche Dimension. Also was gibt uns denn eine DSGVO, eine EU-AI-Verordnung, also KI-Verordnung oder auch nur eine popeliges Betriebsverfassungsgesetz vor? Ja, und ich glaube, innerhalb dieser großen 4 Dimensionen technisch, ökonomisch, rechtlich, ethisch, da zeigt sich dann mal dieses, was ist smart beim Einsatz, was ist nicht smart. Du lachst ja. Wenn du einen Prof nach einer, dann redet der los, ne? Und da kriegst du dich mal eingefangen.
Das ist voll schön. Ich habe gelacht, weil ich an meine Zeit als als Personalleiter, Personalchef gedacht habe, was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte in irgendein Mikrofon das popelige Betriebsverfassungsgesetz.
Also ja, ich als BWLer.
Da hätte kein Betriebsrat mehr mit mir gesprochen und ich war ja Ansprechpartner. Also deswegen habe ich nur gelacht. Es ist authentisch, das ist schön. Über Werkstudenten, vielleicht denken wir später nochmal dran, was ist billiger, Werkstudent oder eine KI in Einzelfällen. Wir müssen alle lernen, das ist unser Thema und die jungen Menschen wollen natürlich auch lernen, nicht nur müssen. Das heißt, es ist erschreckend zu sehen, dass eine ganze Reihe von Unternehmen Werkstudenten oder auch Auszubildende weniger oder gar nicht mehr ausbilden, weil sie sagen, die Kosten sparen wir uns. Das sind ja, ich will mal sagen, keine Kosten kann ich jetzt einem Unternehmer nicht erzählen, aber es sollten für uns nicht die Kosten sein, die wir sparen. Ja. Genau. Du hast ein bisschen von der Erstauflage deines Buches geredet, 2019, da ist mir wieder ein Gedanke eingefallen. 2019 war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Ich hatte auf einer Veranstaltung von dir über Presire geredet, war damals der Chef von einem kleinen Startup, das Sprachanalyse mit KI gemacht hat, damals sehr umstritten. Heute macht das ChatGPT und Perplexity, die machen das nebenbei. Damals musste ich mich noch richtig rechtfertigen, ob ich nicht aus der Hölle direkt komme. Ich habe das übrigens, ich habe es versucht zu recherchieren, ich habe es digital nicht mehr gefunden. Also digital war ich...
Ich hätte deine Folien noch, glaube ich, wenn du sie wieder haben möchtest.
Ja, das wäre auch gut. Nee, ich habe mit einem KI-Assistenten gearbeitet, mit mehreren, und wir konnten mich nicht mehr digital wiederfinden. Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann habe ich auch nicht stattgefunden in der heutigen Zeit, was nicht digital dokumentiert ist.
Doch, ich war dabei.
Ja. Ja, 2019. Ja, es gibt eine rasante Entwicklung, klar, und darüber werden wir reden. Du kannst das besonders auch deswegen, weil du ja seit jeher in dieser HR-Startup Award Jury warst, ne? Warst du von Anfang an dabei, die ganzen 10 Jahre?
Das allererste Jahr habe ich nicht mitmachen dürfen, muss okay. man ja leider sagen. kam ich ein bisschen zu spät.
So. Okay, also dann 9 Jahre HR Startup Award. Da kannst du vielleicht besser als ich einiges zu sagen. Was ist das überhaupt? Und mich interessiert, uns interessiert, wie hat sich da die KI-Welt, die digitale Welt von Neuerungen entwickelt? Das müsste ein spannender Blick sein von damals bis heute.
Also die allererste Beobachtung ist, glaube ich, es sind immer mehr geworden. Und zwar, ich habe von Anfang an dann auch angefangen, so eine kleine Liste anzulegen und so ein Mini-HR-Startup-Radar für Dach aufzubauen. Und jetzt bin ich in der letzten Version irgendwie bei 800 und ein paar zerquetschten, und zwar zum Teil wirklich zerquetschten HR-Startups, weil natürlich nicht alle überlebt haben. Aber wenn man sich das mal überlegt, ja, nur für HR haben wir, und da auch nur die Tech-getriebenen Startups in einem hohen dreistelligen Zahlenbereich und das nur im Dachraum, das ist schon der Wahnsinn, wie ich finde. Also die Szene lechzt anscheinend danach oder andersrum gesprochen, hat es wohl dringend notwendig, weil die etablierten Anbieter wohl manches nicht so gut hinbekommen, ohne jetzt jemanden hier zu nennen. So, das ist mal die erste Grundperspektive. Die zweite Beobachtung, es war schon immer viel im Recruiting und das ist auch nach wie vor noch so. Ja, ich glaube, die Thesen, die man dazu haben kann, warum ist Recruiting so ein Lieblingsanwendungsfall für tech-getriebene HR-Angebote? Es ist halt mit der DSGVO dann nicht ganz so schwer, von den Bewerberinnen die Daten zu bekommen und dann weiter zu verarbeiten. Und wenn man muss dann auch nicht mit den Betriebsräten und dem Betriebsverfassungsgesetz intern hantieren gehen, ja, wenn man nur die externen sich anschaut. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Grund. Ein anderer ist, dass man einfach auch da überhaupt eine große Menge an Daten erstmal hat. Und da war aber, wenn man jetzt zur Technologie, die unter den Produkten steckte, ja, was ja auch deine Frage war, wie hat sich denn die verändert? Naja, vom Prinzip her gar nicht mal so wahnsinnig viel, weil auch damals ging es schon um, wie kann ich aus Lebensläufen, aus digitalen Spuren, die jemand im Netz hinterlässt, sei es nun auf LinkedIn oder sei es in irgendwelchen Zeitschriften, wo man einen Artikel veröffentlicht hat oder in Tagungen, auf denen man aufgetreten ist, die dann aber keiner mehr findet, dass du da aufgetreten bist. Also deine digitalen, du scheinst ja der Einzige zu sein, der es geschafft hat, seine digitalen Spuren im Internet wirklich zu löschen, zumindest teilweise. Aber also die Idee war ja schon da, kann ich rausfinden, was kann denn der Belka wirklich, ja, und nicht nur, was hat er in seinen Lebenslauf reingeschrieben, sondern genau, wo kann ich nachvollziehen, was der wirklich kann und das dann eben mit dem Stellenanforderungsprofil zu matchen. Ja, die Grundaufgabe ist die gleiche. Klar, die Algorithmen sind jetzt ein bisschen was anderes, ne? Wenn, also damals hat sicherlich keiner in der ersten Stunde mit großen Sprachmodellen wie BERT gearbeitet. Und BERT gab es ja aber eigentlich schon, 2018 zumindest. Ja, und 2017 hatten wir ja auch schon die großen Sprachmodelle. Aber da muss man, glaube ich, sagen, so weit waren die meisten sicherlich nicht, auch wenn wir jetzt auch nicht immer genau in die Firmengeheimnisse der Technologie reinschauen konnten. Aber die Grundaufgabe ist die gleiche. Ja, die Technologie ist sicherlich jetzt nochmal qualitativ besser, akkurater geworden, was das Erkennen von Skills, Fähigkeiten in den unterschiedlichen Textdaten angeht. Also man könnte jetzt ja zum Beispiel versucht sein, ein Transkript dieses Podcasts auszuwerten, daraufhin, was kann denn der Gärtner wirklich? Ja, hat er eine Ahnung von dem, was er erzählt, oder hat er keine Fachbegriffe zum Beispiel genannt oder die Fachbegriffe nicht in der richtigen Kombination genannt? Und das auszuwerten, das geht jetzt, das ging früher natürlich nicht. Ja. Das ist da der Recruiting-Bereich. Dann hatten wir eine große Welle rund um Mental Health oder überhaupt Gesundheitsthemen, persönliche Wellbeing von physischer bis hin eben zu mentaler Gesundheit, insbesondere getrieben durch Corona. Ne? Das war auch nochmal auf einmal ganz andere Geschäftsmodelle, die da eine Rolle gespielt haben. Was überraschend, schrägstrich leider, immer so ein bisschen zu kurz aus meiner Sicht kam, waren eigentlich auch so datenanalytische Themen, also wirklich Workplace Analytics, wobei man dazu sagen muss, die Gewinner des allerersten HR Startups Awards, HR Forecast, mittlerweile aufgekauft von Talent Neuron, schöne Grüße an die Kollegen aus München,
ja, viele Grüße.
Die eben von Anfang an genau mit solchen People Analytics Themen hantiert haben, die ja immer mal wieder gerade so eine Welle nach oben im Hype-Zyklus auch haben. Und da muss ich aber dennoch sagen, hat es über die Jahre hinweg eher immer so eine Handvoll an Einreichungen gegeben. Ja? Während bei Recruiting und auch Learning-Themen und Employee-Wellbeing, da waren wir ja doch immer irgendwie 2 Dutzend, ja, Einreichungen und im Vergleich dann eben die 5, 6, die irgendwas mit Analytics gemacht haben, doch ein bisschen weniger. Und dann eben auch euer Thema, ja, sprachbasiertes. Also ich war eigentlich auch, habe mich sehr früh auch schon vor andere Mikrofone hingestellt, weiß ich noch, beim Personalmanagement-Kongress vor, weiß ich, sicherlich 5 Jahren und habe da reingesprochen, gesagt so hier dem Andreas Dittes, von Talentwunder. Ich bin der Meinung, sprachbasierte Interaktionen, Vulgo-Chatbots, das ist die Zukunft. Ja, da war ich aber mal 3 Jahre lang, war ich quasi im Tal der Tränen und im KI-Winter, weil die Dinger einfach nicht gut funktioniert haben. Und dann wissen wir jetzt eben seit 2 Jahren, funktioniert Spracherkennen, Sprachgenerieren doch deutlich besser. Auch wenn ich nach wie vor keine großen Chatbots auf Karriereseiten oder in der Mitarbeiterinteraktion so groß sehe, also keine sprachbasierten Chatbots, ja, sondern natürlich mit Texteingabe basierte. Aber ich glaube trotzdem, das ist von der Übertragungsgeschwindigkeit der Informationen, um es mal etwas technischer auszudrücken, ist Sprache einfach deutlich, deutlich schneller als ich tippe etwas mit der Tastatur ein. Ja, also selbst die, die mit 10 Fingern schreiben können, werden nicht so viele Informationen pro Sekunde transportieren können wie wir mit der Sprache. Und das wird eigentlich ja nur noch geschlagen von direkten Neuralink, also die Brain Interfaces. Da sind wir aber noch ein bisschen weg. Das mit der Sprache scheint mir doch deutlich greifbarer in der Umsetzung zu sein. Sicherlich wird es auch eine Kombination geben mit Leuten, die eben doch irgendwie eher lieber klicken oder irgendwo draufdrücken und dann schneller sind, wenn es darum geht, mit einem Bot zu interagieren. Aber also diese Art von Technologien haben wir eben überraschend wenig gesehen. Ja, und ich bin aber fest davon überzeugt, dass die funktionieren. Ja, heißt ja nur nicht, weil die beim HR Startup Award sich nicht als Einreicher betätigt haben, dass es solche Technologien nicht gab. Ja, also
vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Kunde sich erst dran gewöhnen muss. Das haben wir jetzt. Also ich rede immer nur noch mit KI-Agenten und lese häufig die Ergebnisse, weil ich beim Lesen irgendwie, sag mal, mehr Halt finde und das besser einschätzen kann, auch mal schneller stoppen kann. Aber das Reden ist ja das viel angenehmere, vor allen Dingen, da die heute alle schon so aufgestellt sind, dass ich in die Tüte reden kann, wie man so sagt. Ja, ich kann einfach einen Gedanken nachschieben, ich kann mal ganz krumm formulieren und kommt trotzdem immer ein gutes Ergebnis an. Also ich schätze, mit der Gewöhnung, so lange sind wir ja noch nicht damit unterwegs, werden in den nächsten 1-2 Jahren da Lösungen kommen in der Richtung, mit Sicherheit.
Definitiv. Und ich meine, im, ich sage jetzt mal, klassischen Kundenservice, ja, da haben wir sie ja schon. Und
ja, genau.
Paloa müssen wir nicht weiter erwähnen. Gibt es ja auch andere Startups in der Ecke. Und wir wissen ja, im HR kommt alles immer ein bisschen später. Die Kollegen aus Marketing und servicenahen Bereichen machen gerne mal ein paar Entwicklungen vor. Und wir stellen dann irgendwann im Personalumfeld fest, ach Mensch, die Mitarbeitenden, das sind ja eigentlich auch Kunden. Das ist ja das, was wir irgendwie mit den externen Kunden machen, können wir jetzt auch mit den internen Kunden machen. Und dann kommen so Klassiker wie eben performance-orientierte Stellenausschreibungen, was irgendwie Programmatic Advertising im Marketing schon seit 20 Jahren gibt. Und ja, jetzt halt mit ein bisschen Verzögerung im HR, und da bin ich bei dir, ne? Und ich glaube eben aber, was du sagst, dieser Unterschied mit in die Tüte reinsprechen, das haben eben die alten Chatbot-Technologien einfach nicht gekonnt.
Genau.
Ja, das muss man ganz klar so sagen. Und das ist schon ein enormer Mehrwert auch, sowohl was die Developer-Seite angeht, also das Bauen von so einem Chatbot. Wir hatten mit Studierenden vor 4 Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich, und Amazon Web Service zusammen so ein Chatbot gebaut, oder sogar 3 Chatbots. Das war sehr mühsam und auch zum Teil ernüchternd, was die technische Funktionalität angeht, ohne jetzt irgendwie auf dem Anbieter rumzuhacken, aber ja.
Ich habe nochmal eine Frage zur Praxis. Also ich habe das über all meine Jahre immer so wahrgenommen, dass wir in den Unternehmen, ich schließe mich ein, uns sehr schwer getan haben, Profile wirklich zu beschreiben, die wir suchen. Ja, wir haben uns sehr schwer getan. Und dann wurde es dann doch relativ generisch und dann kamen Kandidaten. Wenn man sich jetzt ein Profil-Matching anschaut in der Praxis, kommt bei mir das Gefühl auf, dass wir beginnen, mehr tatsächlich von den tatsächlichen Kompetenzen und Erfahrungen der Kandidatinnen und Kandidatinnen zu verstehen, dadurch. Und dann kommen wir wahrscheinlich über diesen Umweg in der Zukunft mehr in die Klarheit, was für ein Profil suchen wir tatsächlich, also in der Tiefe, nicht nur in den generischen Merkmalen, ist meine Vermutung, denn jahrzehntelang war es nicht wirklich festgelegt, wie genau das Profil aussehen sollte. Meine Erfahrung. Vielleicht kannst du eine andere gegenstellen.
Es sind ja wahrscheinlich schon 2 Perspektiven. Ne? Das eine ist eben die interne, wen suchen wir eigentlich? Und dann die auf den die Kandidatin, was kann er oder sie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Und beides muss man irgendwie klar haben. Und beides ist natürlich, wenn wir jetzt auf Technologie schauen, nur bedingt mit Technologie heilbar, sage ich
genau.
Mal. Ne? Weil intern, muss ich, glaube ich, dir auch nicht erzählen, gibt es auch manchmal allzu politisches auch, was dazu führt, dass eine Stellenausschreibung so angelegt wird, wie sie nun mal angelegt wird. Und dann bei den Kandidaten muss man ja immer fragen, so, kann ich mir es überhaupt aussuchen oder bin ich froh um jeden, der da um die Ecke kommt? Stichwort demografischer Wandel wird auch nicht einfacher. Jetzt ist natürlich klar, alle stehen so ein bisschen auf der Personaleinstellungsbremse oder ganz viele in Deutschland zumindest. Das wird sich, glaube ich, wieder etwas lösen, diese Bremse, weil der demografische Wandel wird irgendwie zuschlagen, da relativ sicher. Und solange eben die KI-Agenten noch so ausschauen wie die von ChatGPT oder GPT-5 oder irgendwelchen anderen zusammengeschraubten technologischen Pipelines, die dann dennoch eben mehrheitlich nur Prozessautomatisierung machen können, aber nicht autonom handeln, so glaube ich nicht, dass wir im großen Stil eben viel Arbeit durch KI ersetzen. Natürlich schon Arbeit, ja, aber es geht uns ja die Arbeit nie aus. Wir finden ja immer was Neues. Wir haben ja immer noch was man noch machen kann. Also, aber zurück zu deinem Punkt. Wird das Matching besser sozusagen, ja, oder wird die, ja. das, der Fokus schärfer? Ja, und ja, ich.
Jein.
Genau. Also es spielt natürlich eben immer so viel eine Rolle. Ich meine, es soll ja auch Recruiterinnen geben, die machen Copy-Paste. Ja, die nehmen alte Stellenprofile. Habe ich schon mal gehört.
Habe ich auch gesehen.
Und auch nachvollziehbar, ja, weil man sich sagt, na komm, es ist eh alles irgendwie ein bisschen beschriebenes, bedrucktes Papier und dann müssen wir eh gucken, wie sich der Einzelne, die Einzelne gibt. Und im umgekehrten Fall, ja, die Bewerberinnen machen sich natürlich hübsch für den Job, ja. Insofern ist da auch immer mit etwas a grain of salt, ja, also müssen wir ein bisschen immer nach unten schrauben. Und dann kommt es doch sehr stark auf den jeweiligen Job drauf an. Ja, ich nehme jetzt mal kurz meine Profession, die der Wissenschaftlerinnen. Da ist natürlich die Währung, in der gezahlt wird, vor allen Dingen Veröffentlichungen, Drittmittel. So, da ist es relativ einfach erstmal auf den ersten Blick, das messbar und auch transparent machen zu können. Wenn ich jemanden habe, der in der Forschung auch in Unternehmen tätig ist und der irgendwie 2-3 Patente angemeldet hat oder diejenige irgendwie ein Arzneimittel mitentwickelt hat, naja, da brauche ich jetzt nicht mehr auf die Office-Kenntnisse gucken. Ja? Also wenn ich aber einen normalen Bürojob in der Verwaltungsbereich mir anschaue, dann ist es nicht so ganz klar, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das macht es ja, glaube ich, auch so schwer. Die rein fachlichen Fähigkeiten neben die weichen Themen wie, ist der hartnäckig, ist die motiviert, will die sich noch ein Bein ausreißen oder nicht mehr?
Ja, und wie führt jemand? Wie führt jemand? Ja, da ist jemand über mehrere Stationen, ne, Führungskraft und wie führt die Person und passt das dann wirklich zu uns? Ja. Das sind die Fragen.
Schwer, das auf ein Dokument zu kleistern und damit auch schwer, mit Ja oder Nein zu antworten.
Christian, der Blick noch einmal auf den HR Startup Award. Was kann man sich oder wie kann man sich so typische Gründerinnen vorstellen? Du hast letztens sogar ein Bild von Flipflops dahin gemacht, sodass ich gedacht habe, okay, Hawaii und es wird insgesamt lockerer. Vielleicht erzählst du was zu den Flipflops. Ja, wie kann man sich die vorstellen? Sind das mehr Techies, ja, die aus der Ecke kommen? Sind das Menschen, die aus der Personalszene selber kommen? Also da fehlt uns noch ein bisschen der Blick.
Ja, also die Flipflops waren tatsächlich von den letztjährigen oder diesjährigen Gewinnern der 2025 Workation, kann man auch nachgoogeln. Und der Kollege war sicherlich kein Techie, es war ein Vertriebler, ja, und durch. Und er hat es eben auch verstanden, mit entsprechend gebrandeten Kleidungsaccessoires, Flipflops, Socken, kurze Hose und so weiter. Es war alles sehr Workation-lastig. Und das haben wir gesehen. Wir haben aber eben auch die Gegenseite, sei jetzt mal die etwas introvertierteren, tech-affinen Personen gesehen. Und wir sehen aber auch über die Jahre hinweg eine deutliche Professionalisierung. Also auch die tech-affinen sind jetzt nicht mehr die, die man sonst nur irgendwie im Keller vor den Laptop sperren konnte, sondern das ist schon natürlich, haben wir immer wieder gemerkt und bemerkt, die wissen, wie man so ein Pitch-Deck schreibt. Das ist meistens nicht das Erste, was wir zu Gesicht bekommen, sondern das haben auch schon ein paar andere gesehen. Wir sehen Wiederholungstäter, die sich beworben haben. Und auch dort sehen wir Fortschritte bis hin zu werfen nochmal das Geschäftsmodell über den Haufen und haben einen ganz anderen Product-to-Market-Fit, den man sich aussucht. Also ich glaube, eine grundsätzlichen Professionalisierungszuwachs kann man schon mal unterschreiben. Aber dadurch, dass wir eben ein HR Start Award, der immer schon auf Tech aus war, ja, haben wir natürlich eben ja immer eine Tech-Komponente stark mit dabei gehabt. Also ja, es gibt schon diese Techies, aber selbst die haben gelernt, sich gut zu verkaufen. Das klingt jetzt auch doch, selbst die haben es gelernt. Das klingt so ein bisschen von oben herab. Ich bitte, das zu entschuldigen.
Naja, sich zu verkaufen ist etwas, was Zeit braucht. Es braucht Reife, es braucht viele Erfahrungen. Ich glaube, wir haben alle verstanden, wie du das gemeint hast. Ja, es braucht die Zeit. Letztlich, das klingt jetzt komisch, aber letztlich sind wir alle Verkäufer in eigener Sache und jeder von uns könnte sicherlich noch ein bisschen besser dabei werden. Also die Luft nach oben ist immer da.
Und manchmal ist auch weniger mehr. Ja,
ja, also, absolut, absolut. So, jetzt ist häufig die Frage, wenn man in einem Unternehmen arbeitet oder direkt im Personalbereich auch, was sind denn die Tools, die man heute unbedingt haben muss? Jetzt braucht es nicht unbedingt Namen. Kann man machen, muss man nicht. Aber was ist denn heute so ein Standard, wenn man das nicht hat in einem größeren Personalbereich, dann sollte man wirklich ein bisschen mehr zu dem Wettbewerb gucken.
Also ich mache jetzt mal einen ganz einfachen.
Ja.
Die Payroll muss sitzen.
Ja.
Ja. Wenn nämlich, man kennt das ja vielleicht doch auch, die Gehaltsabrechnung ist entweder nicht richtig oder nicht verständlich. Und ich glaube, der letzte Part ist vor allen Dingen der, der ganz viele Menschen umtreibt. Was sind denn diese komischen Kürzel und warum kriege ich da jetzt wieder eine Nachberechnung und was hat sich denn im Vergleich zum Vormonat? Ne? Also diese ganzen Fragen, wo übrigens auch gerade aktuell sehr viel mit generativer KI dann gearbeitet wird, dass man diese Nachfragen der Mitarbeitenden eben besser und einfacher und überhaupt beantwortet. Ja, es gab ja teilweise eben auch gar keine Kapazitäten dafür, solche Nachfragen im großen Stil zu beantworten. Also ich sage mal, eine Payroll ist auch etwas, was, glaube ich, jedes Unternehmen hat. Ja? Nicht jedes Unternehmen hat sich so einen lustigen Learning Experience Plattformmarkt gegönnt. Aber das mit der Payroll, da bin ich doch ziemlich der Meinung, das hat der kleinste bis zum größten. Aber wenn wir eben mal so ein bisschen in was Aktuelleres, Neueres reingucken, dann sehe ich gerade auch bei den rund um DAX 40 Unternehmen oder gehobener Mittelstand ist schon dieses Thema Reskilling, Upskilling extrem wichtig geworden. Also die Fähigkeiten nicht nur up-to-date zu halten, sondern eben auch zu verschieben aufgrund der technologischen und sonstigen Transformationen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und deswegen kommt dann eben so ein Ansatz wie, ich brauche da mal eine technologische Unterstützung, also den Lernmanagement-Platz, der aber jetzt eben nicht mehr nur das Anmelden zu einer Schulung und das Ausstellen von einem Teilnehmerzertifikat ist, sondern wirklich hier, das sind mögliche Lerninhalte. Das ist mein Podcast, den solltest du unbedingt dir anhören. Das ist ein Buch, das man unbedingt mal lesen sollte. Nein, also Spaß beiseite, ne? Dieses personalisierte Lernempfehlen. Ja, oder Lernobjekte empfehlen. Das ist natürlich schon eine lang gehegte Idee. Die große Frage war halt immer, ja, geht das überhaupt? Und das allererste, was man braucht, ist, ich muss wissen, was sind denn deine Skills und wo sind noch deine Schwächen oder Entwicklungspotenziale? Und das war natürlich, kennen wir alle noch früher, damals die Skill-Plattformen oder Skill-Datenbanken. Man hat sie genau einmal gepflegt, nämlich dann, wenn man im Unternehmen eingestiegen ist und das war's, ja. Und dann waren die eben auch entsprechend akkurat und aktuell und hilfreich, nämlich gar nicht. Und jetzt versucht man es über automatisiertes Befüllen dieser Skill-Profile den Mitarbeitenden deutlich einfacher zu machen und dann eben die im Bestfall eben doch stark personalisierten Lernobjektempfehlungen. So, und das, glaube ich, ist schon etwas, ja, geht ohne Technologie, ging's eigentlich nicht, ja. Und jetzt geht's ein bisschen besser und da sind ganz viele Unternehmen auch in den letzten Jahren dran gewesen, von den größeren. Ja, und das finde ich auch durchaus hilfreich, sinnvoll. Deswegen würde ich das schon als wichtig empfinden.
Was immer gefehlt hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist eine Messbarkeit überhaupt von Lernfortschritten, und zwar in den Teams oder in der Organisation. Beim Einzelnen vielleicht geht das im Team, dass man das irgendwie mitkriegt, aber das zu messen oder messen zu können, wäre sehr hilfreich, denn im Zweifel, wenn es wirtschaftlich nicht richtig super läuft, wenn ja gerade alles, was mit Learning zu tun hat, wird erstmal auf Eis gelegt, ne? Leider.
So ist es, ja. Und das Thema ist natürlich eben auch so brutal alt, solange es eben das Lernthema gibt. Ja,
also ich älter glaube, als die, wir.
Ja, älter als wir, ne? Also diese Kirkpatrick-Stufen, genau, wo dann am Ende eben der Impact, der Return on Investment des Lernens steht und nicht nur so ein Happiness-Index. Wie hat dir die Schulung gefallen? Ja, fand ich super, Kaffee war aber ein bisschen kalt. Ja, das ist ja die Ebene, bei der die Messung meistens stehen bleibt. Und es hat ja Gründe, warum es da stehen bleibt, weil es einfach brutal schwierig ist. Ja, wie kann ich wirklich feststellen, ob jemand, der aus einer Lernerfahrung, und sei es jetzt den Podcast gehört, das Buch gelesen, das Seminar besucht, wenn diese Person zurückkommt und dann im Daily Business irgendwas machen soll? Ja, der Output, den diese Person dort erzeugt, ist ja selten durch diese Person allein erzeugt. Da spielen ja immer die Kollegen noch mit, da spielt ein Chef mit, eine Chefin, da spielt ein Kunde, eine Kundin mit, ja. Und deswegen war es schon immer brutal schwer zu sagen, du bist jetzt besser geworden, weil du auf dem Seminar warst. Und trotzdem würde ich sagen, nur weil es schwer ist, heißt es nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Das ist nämlich, glaube ich, das, was die Kollegen, Kolleginnen im Marketing uns im Personal schon immer voraus hatten. Achtung, ein vergiftetes Kompliment kommt jetzt, ja. Die haben sich nämlich nicht so drum gekümmert, ja. Die haben auch so Sachen gemessen wie Kundenzufriedenheit oder wo kommt denn jetzt der Umsatz her und haben ganz viele Faktoren nicht beachten können. Und nur wir Personalerinnen, wir zerfleischen uns immer und sagen, ja, aber da kann ich ja die Variable, das ist ja auch noch irgendwie mit beeinflussen, warum jetzt jemand eben etwas gut gemacht hat oder nicht so gut gemacht hat. Also ich bin vollkommen bei dir, diesen Impact muss man irgendwie versuchen, habhaft und greifbar zu machen und sich dabei vollkommen klar sein, das wird nie 100% richtig sein. Ja, es gibt den schönen Satz von dem Statistiker George Box, all models are wrong, but some are useful. Ja, es gibt kein perfektes Modell der Abbildung, was ist denn jetzt der Impact des Lernens, aber es gibt ein paar, die trotzdem nützlich sind. Und deswegen glaube ich, nur weil es schwer ist, sollte man nicht sagen, ja, dann mache ich es erst gar nicht, sondern lasst es uns halt irgendwie versuchen und das wird in jedem Bereich ein bisschen anders sein. Im einfachsten Fall habe ich einen Kundenmitarbeiter im Service und wenn dann die Average Handling Time reduziert wird oder die Customer Satisfaction Indizes nach oben gehen bei genau diesem Callcenter Agent, nachdem er eine Schulung gemacht hat, naja, könnte vielleicht daran liegen, dass die Schulung was gebracht hat. Ja, also es geht schon. Ja, ich weiß auch von Bereich Einzelhandel im weitesten Sinne, ohne jetzt mal Namen nennen zu wollen, die eben geguckt haben, wie viel steigt der Umsatz, wenn die Mitarbeitenden in diesem Einzelhandelsladen eine Verkaufsschulung bekommen. Und das heißt natürlich, die Leute müssen erstmal aus dem Verkaufsalltag rausgezogen werden für 2-3 Stunden, um diese Schulung zu machen. Und das ist natürlich ein Invest, ja, weil in den 2-3 Stunden können die nichts verkaufen. Und dann sagt der Shop-Owner in dem Fall oder halt der Verantwortliche, Leute, nee, ihr bleibt hier schön vorne im Laden und vertickert. Ja. Und dann aber sagen zu können, wir haben hier einen A/B-Test gemacht und die sich die Zeit rausgenommen haben, diese Schulung zu machen, bei denen ist dann am Ende der Umsatz tatsächlich ein bisschen höher gewesen als bei dir. Dann ist es halt auch ein gutes Argument für noch den letzten Shop-Owner zu sagen, ja, okay, dann ist vielleicht doch keine schlechte Idee, in diese Schulung zu investieren. Das braucht's, ja. Und natürlich hat auch dieses Beispiel Probleme gehabt, Variablen, die nicht beachtet werden konnten, Umsatz als einzige Ergebnisvariable und. Kann man viel dran kritisieren. Aber ohne geht's nicht.
Also ich habe genau das vor vielen Jahren bei Hilti gemacht. Da hatten wir einen engen Schulterschluss zwischen Vertrieb und Personal. Wir haben uns sehr überlegt, wie wir den Vertrieb schulen, also zusammen überlegt. Und wir haben insbesondere eben die Vertriebler dann, nicht die anderen Funktionen im Vertrieb, die Vertriebler geschult und haben dann Umsatzveränderungen gemessen. Und zwar durchaus mit Offenheit und auch gegenüber dem Betriebsrat diskutiert und verhandelt. Was wir dann nicht gemacht haben, ist es auf den einzelnen Vertriebler, sondern auf Vertriebsteams. Und da hat sich eine Wirkung gezeigt, mit allen Ungenauigkeiten. Und seitdem bin ich so ein bisschen mehr der Verfechter, dass ein kollektives Lernen auch notwendig ist. Personalisieren, ja, aber das Kollektive. Und da komme ich nochmal auf Hilti zurück. Wir haben damals das Buch Good to Great, Der Weg zu dem Besten von Jim Collins, alle gelesen. Mhm. Jeder hat es gelesen. Und wir haben dann bestimmte Szenen aus dem Buch nachgespielt. Also wirklich nachgespielt. Da ging es um das Thema Selbst, ja. Also Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein. Da gab es dann bestimmte Themen, wir haben eine Zwiebel genommen, die verschiedenen 7 Häute der Zwiebel gesehen, haben dann daran, was ist der Kern und so weiter. Wir haben das Thema Kundenorientierung danach gemacht und nachgespielt. Was bedeutet wirklich echte Kundenorientierung und Wettbewerb? Also man kann das schon tun. Ich glaube, die Anstrengung, und da können uns die KI-Tools in Zukunft helfen, müssen auch kollektiver gedacht werden, nicht nur auf den Einzelnen bezogen.
Absolut. Und ich wollte vorhin nämlich schon noch ein weiteres Tool im weitesten Sinne mit hinzufügen zu meinem Payroll- und Lern-Experience-System. Und es ist organisationale Netzwerkanalyse. Ja? Mhm. Also genau diese Idee, wir arbeiten ja eben ganz, ganz selten allein vor uns hin. Simon ist irgendwie so im Elfenbeinturm wie ich. Nein, sondern wir sind in Team-Settings, in Konstellationen mit Chefs und Kunden und so weiter. Und genau das ist ja irgendwie der Mehrwert auch von diesen Netzwerkanalysen, sozialen Netzwerkanalysen, die halt jetzt auch, nachdem wir ganz viele digitale Spuren in den Online-Systemen von Teams über Outlook bis hin zu WhatsApp-Gruppen oder Slack-Kanälen hinterlassen, wer mit wem, wann, wie lange über was spricht, das sind ja Indikatoren für, wer arbeitet mit wem, wie gut zusammen. Ja, und auch, wer hat denn eine machtvolle Position? Wenn ich eine E-Mail schreibe und die wird 2 Wochen lang nicht beantwortet, dann ist vielleicht meine Position nicht ganz so machtvoll wie jemand anders, der eine E-Mail an die Kollegen schreibt und kriegt innerhalb von 2 Minuten 5 Antworten. Ja, sagt ja auch was drüber aus. Also es kann natürlich auch sein, dass einfach meine E-Mail schlecht war oder im Spam gelandet ist, aber das ist halt das Rauschen, was wir immer in den Daten haben. Und da gibt's Ansätze und die sind quasi mit der Digitalisierung der Arbeitswelt genauer, umfänglicher geworden, bis hin zu dem Punkt, wo der ein oder andere jetzt wahrscheinlich auch zu Hause gerade die Hände über den Kopf zusammenschlägt, nämlich die das Betriebsverfassungsgesetz nicht so popelig finden, ja, die mich gerade gesagt haben, was will der Gärtner? Der möchte alle meine Kommunikationsdaten auswerten. Ja, würde er tun, wenn er wird sogar anonymisieren und einfach nur die Metadaten sich anschauen. Aber der Punkt ist, wie du sagst, die sozialen Eingebundenheiten sich anschaut. Und Lernen ist ein sehr soziales Konstrukt letztlich. Ja. Manches basiert allein zu Hause vor dem Buch im eigenen Kopf. Und das kann auch kein Teacher, kein Dozent einem wegnehmen, weil die können nämlich nur dozieren. Lernen muss man selber oder eben mit anderen zusammen.
Also ich bin mir sicher, dass man gerade jetzt auf dem digitalen Weg unsere Betriebsräte, Betriebsrätinnen auch mitnehmen kann. Also das glaube ich schon. Ich habe immer beide Seiten sehr stark gesehen. Ja, ich habe zwar immer der Arbeitgebervertreter, aber ich habe verstanden, was es bedeutet, wenn man gar keinen Betriebsrat hat. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so klasse. Der einzelne Unternehmer mag es cool finden, aber dieses Geben und Nehmen und das sich auch langfristig aufeinander verlassen können, ist eben entscheidend. Mhm. Und insofern kommt es darauf an, wie wir die Tools nutzen, und wir werden mit Sicherheit diese Datenverknüpfungen in irgendeiner anonymisierten Art und Weise nutzen und nutzen müssen, um in den Unternehmen schneller zu Entscheidungen zu kommen, um bessere Entscheidungen zu treffen, um uns auch miteinander positiv fortzuentwickeln. Ja. Dafür wird der Wettbewerb sonst zu hart, wenn die einen KI nutzen und die anderen nicht. Und sei es nur unterschiedliche Länder, dann verliert man sofort. Ja, das sind tatsächlich spannende Themen. Glaubst du, dass die Entwicklung 10 Jahre HR Startup Award und das, was sich da entwickelt hat, dass die Entwicklung so weitergehen wird? Oder gibt's vielleicht doch mal eine Konsolidierungsphase? Wir sehen ja jetzt schon, dass OpenAI ein paar Schwierigkeiten hat, so schnell die Entwicklung voranzutreiben. ChatGPT-5 hatte sein erstes Desaster, sein erstes kleines Waterloo. dann kommt ChatGPT-6 und es wird wieder gut sein wahrscheinlich. Aber die Entwicklung wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so vorhersehbar schnell werden, oder?
Ja, das ist gerade, glaube ich, wirklich die Phase, wo wir hier diesen Podcast aufzeichnen, wo es ein bisschen zu bröckeln beginnt oder die Blase doch nochmal größere Platzwunden bekommt. Ich habe jetzt schon irgendwie gelesen, die ersten Shortseller sind unterwegs, ja, und gehen auch wieder eben kurz auf die Big Tech,
ja.
Magnificent Seven, ja, und das, wenn eben die Finanziers kalte Füße bekommen, dann wird allein schon deswegen die Ressourcenausstattung leiden und die technologische Entwicklung leiden. So, das ist, glaube ich, mal die eine Perspektive. Dann glaube ich, wir haben gerade so ein Letzte-Meile-Problem, was wir auch aus der Telekommunikationsecke kennen. So die ersten Schritte, die ersten Meter, die gingen eigentlich ganz gut, ganz, ganz fix, ratzfatz, konnten wir ein paar Prozesse automatisieren, ein paar einfache sich Genehmigungen, Job Requisitions, Stellenanzeigen formulieren und. Ne? Das waren so low-hanging fruits, das kleine, relativ regelbasierte, immer wieder gleich ablaufende Prozesse. Und das ging alles super. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo wir nicht mehr ganz so schnell vorankommen und vielleicht auch so eine kleine S-Kurve eintritt. Das heißt also, die Entwicklung der Technologie eher ein bisschen parallel zur X-Achse, also zur Zeitachse verläuft und nicht mehr so steil. Da gibt's ja ein paar Leute, der Gary Marcus, ja, den wir auch schon vor 2-3 Jahren in unserem People in Work mal mit drin hatten im Interview, der eben schon seit 5 Jahren eigentlich sagt, nur allein Scaling, also mehr Daten, mehr Computing Power, noch mehr GPUs von Nvidia oder irgendjemand anderem zu kaufen, das wird's nicht sein, weil es gibt inhärente technische Probleme mit diesen Transformer-Modellen oder diesen grundsätzlichen Deep-Learning-Ansätzen und dem Gradient-Descent-Verfahren, die einfach nicht lösbar sein werden, nur weil ich mehr Daten reinpumpe und noch mehr Rechenpower dahinter packe, sondern wir müssen nochmal eine andere Architektur denken und vielleicht auch wieder zurück zu den klassischen symbolischen Ansätzen zu gehen. Also das ist jetzt ein bisschen die, aus meiner Sicht auch Erklärung, warum wir gerade diese Blase ein bisschen am Platzen, glaube ich, zumindest erahnen können. Und du hast ja gesagt, GPT-5 war, ich glaube sogar Sam Altman hat mittlerweile zugegeben, dass sie es ziemlich verpatzt haben.
Er hat das unbedingt. Es hat ja nichts funktioniert bei seiner Präsentation.
Das war ja auch schwer, das zu verheimlichen. Also wenn er das nicht zugegeben hätte, dann wäre es ja wirklich ganz schlimm geworden. Also ja, wenn man mal das S-Kurven-Konzeptmodell von den Mackies hernehmen würde, ja, dann würde man eben sagen, wir sind gerade so ein bisschen am Plateau. Und natürlich kann ich auch nicht in die Zukunft gucken. Es wird Leute geben, die da deutlich optimistischer auch sind. Jetzt erst wieder Demis Hassabis in dem Podcast gehört bei Lex Friedman. Der ist natürlich von einem Grundoptimismus beflügelt, der vielleicht auch qua seiner Rolle bei Google notwendig ist. Aber auch da ist, glaube ich, klar zu erkennen, dass sie, das eine ist die Technologie, ja, und dann, du hast vorhin schon gesagt, die Akzeptanz auf User-Seite, ja, du musst auch ein Produkt bauen, das irgendwie ordentlich aussieht. Und nur mit so einem Chatfenster werden wir jetzt die nächsten Jahre, glaube ich, auch nicht leben, sondern da muss irgendwas Neues, Schickes kommen, bis hin zu Minority Report-artigem, wo wir eben im Visuellen unterwegs sind und Sprache, Gestik verschmelzen lassen, so damit wir auch wirklich noch besser mit diesen KIs in Anführungszeichen interagieren können. Und das ist dann nochmal ein, sag ich jetzt mal, ein Mehrwert oder ein mehrwertstiftende Funktionalität, die aber, glaube ich, gar nichts mehr mit Large Language Modellen oder GPTs zu tun hat, sondern es ist Produktmarketing, Produktfeature-Entwicklung, ja, schwieriges Engineering, kleinteiliges Rumwerkeln. Ich will nicht schon wieder popelig sagen, weil das klingt dann immer auch gleich so. Es ist eben die letzte Meile, die Arbeit kosten wird.
Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt an unsere Zuhörer so denken, es ist jetzt genau noch der richtige Moment einzusteigen, sich damit zu befassen, weil vielleicht eine kleine Beruhigungsphase eintritt, dass die Fortschritte nicht so schnell sind, dass man denen gar nicht mehr folgen kann. Und ich habe angefangen, mir gewisse Reports zu basteln, wo ein KI-Agent mir jeden Morgen zu bestimmten politischen Themen oder auch wirtschaftlichen Themen, Kursentwicklung ganz klar sagt, wie entwickelt sich das, und zwar nach objektiven Kriterien. Ja, ich habe da immer eine heiße Luft und weiß genau, was ich will, was ich denke, wie die Welt funktioniert, obwohl ich nichts weiß, ist schon klar, ne? Aber ich bin dann immer überzeugt, das kann ja nicht anders sein. Und das ist für mich erstaunlich, was dann Informationen zusammengefasst jeden Morgen um 8 Uhr bei mir im E-Mail aufploppt und ich kann es beim Assistenten danach gucken.
Habe ich auch sowas, nur ich habe keine Zeit, es zu lesen. Bei mir kommt es um 12, aber so, das ist...
Du, mit einer Ampel?
Den Bottleneck, ja?
Mit
ja.
einer Ampel. Ich habe eine Ampel und dann sehe ich auf die Ampel, und wenn irgendwo was rot ist, was schlimm ist, dann gucke ich hin und sonst lese ich es auch nicht. Und wenn was grün ist, wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, kaufen, keine Ahnung, dann schaue ich auch hin. Aber das kann man wirklich so abhandeln, dass man nicht mehr als 30 Sekunden braucht. Und wenn was Spannendes drinsteht, gut, dann ist man drin, dann will man es ja auch lesen. Also man kann, was ich sagen möchte, man kann eine Menge ausprobieren, je nach eigenen Bedürfnissen, nach eigenem Gusto, und lernt dann die Vor- und Nachteile, die tatsächlich bestehen, die Chancen, die wir drin haben. Und ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit damit vertrödeln, dann werden wir auch Autisten.
Das ist nämlich genau diese kleine, dieses Rabbit Hole, in das man dann reingerät, ja, weil man dann doch nochmal, ach, das gucke ich mir auch noch an, und dann probiere ich das noch aus, und dann probiere ich das noch aus, und dann denke ich mir so, habe ich mir jetzt Zeit gespart? Nee. Ich habe jetzt ein lustiges Bild von einer roten Königin, die sich im Laufrad dreht. Das ist nämlich tatsächlich mein Red Queen-Effekt der generativen KI, wie ich ihn mal genannt habe und vor ein paar Monaten auf eine Folie gebracht habe. Falls es nicht jeder kennt, aber Alice hinter den Spiegeln, ja, da gibt es die Rote Königin, die zu Alice sagt, ja, so hierzulande musst du ganz schnell rennen, um am gleichen Fleck zu bleiben. Und wenn du woanders hinkommen willst, dann musst du doppelt so schnell rennen. Und das ist natürlich so dieses Bild für, wenn alle da in dem Gen AI Rattenrennen mitrennen, dann hat man keinen Vorteil, wenn man nur mitrennt. Man muss nochmal eine Stufe schneller rennen, damit man einen kleinen Vorteil hätte. Am Ende des Tages wird man eben ganz schnell rennen müssen, um überhaupt am gleichen Fleck zu bleiben. Also sprich, bin ich deswegen irgendwie früher mit meiner Arbeit fertig? Kann ich um 17 Uhr ins Sack hauen? Nee, kann ich nicht. Muss ich noch einen Podcast machen, ja, weil ich mir vorher die Zeit rausgeholt habe durch meine KI-Helferlein. Also Spaß beiseite. Ich glaube wirklich so dieses, ich sag's mal, Gefahr uns von uns Wissensarbeiterinnen. Wir werden nicht aufhören zu arbeiten. Es gibt so vieles, und dann machen wir halt das noch und das können wir noch mit KI, und dann machen wir da noch auf einmal einen Coding Assistant, wo wir früher nie gedacht hätten, dass wir irgendwann mal coden anfangen. Jetzt können wir es, jetzt spielen wir ein bisschen mit rum. Und da ist dann wieder die Frage, die wir es beim Lernen auch schon hatten. Sorry, ich sehe, dass du einhaken möchtest. Was bringt's denn? Wo ist denn der ROI? Ja, show me the money. Zeig mir mal, dass du jetzt wirklich durch die Nutzung von deinem Agenten, der da jeden Morgen um 8 was reinspielt, wirklich was eingespart hast für die Firma.
Naja, show me the money, das ist, wenn ich eine Ausbildung mache, verdiene ich auch erstmal weniger oder verbringe viel Zeit mit etwas, was mir nicht viel bringt, aber nachher etwas bringt. Also die Frage ist, wie setze ich meine Zeit ein?
Und hoffentlich.
Und ja, ich glaube an Ausbildung auch, man kann auch studieren. Es gibt auch gute Professoren, ja. Da lohnt es sich. So ist es nicht.
Sehr gut, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es kam, aber ja. Musste ich ein bisschen hinschieben. Ja,
alles gut. Und das andere ist, ja, wenn wir uns mit KI befassen, es ist notwendig, um in der Welt zu bleiben, das ist klar. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann so einen Report habe, dann überlege ich mir schon, wann und wie schaue ich dann weniger in den Rechner auf irgendeinen anderen Monitor. Und das geht natürlich aus, zu sagen, die erste Stunde morgens, die ersten 2 Stunden brauche ich dann jetzt erstmal nicht mehr drauf zu gucken, weil ich meine 2 Anwendungen habe und bewusst mir auch Zeit für etwas anderes nehmen möchte. Also das sind unsere Entscheidungen.
Aber machst du es? Ich weiß jetzt, ne, Podcast-Regeln, der Gast stellt keine Fragen, ich stelle trotzdem eine.
Wir unterhalten uns doch hier.
Nimmst du dir die eingesparte Zeit wirklich? Gut, du wahrscheinlich gehst sogar joggen, ne? Dann
ja, okay, das hilft, ja. Und hör keinen Podcast beim Joggen, den Kopf, um den Kopf frei zu haben. Den höre ich dann in der U-Bahn oder so. Ja, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir genau diese Zeit nehme, aber ich nehme mir ganz bewusste Zeitfenster, wo ich sage, weg jetzt mit diesem Teufelszeugs, jetzt will ich es jetzt nicht sehen für 2 Stunden oder 3 Stunden oder nicht mehr bis morgen früh um 9. Das tue ich tatsächlich. Mhm. Ich glaube, dass das nötig ist, sich bewusst machen, um nicht irgendeiner Technik auf den Leim zu gehen in Momenten, wo es einem dann nichts mehr bringt, ja. Wobei grundsätzlich glaube ich schon, dass KI uns sehr viel und sehr stark helfen kann.
Ja, hat sie auch. Ja.
Es macht mich übrigens durchaus glücklich, dass du mehrfach darauf hingewiesen hast, dass Podcast für dich Arbeit ist und dir das du vorarbeiten musstest, ja, schneller arbeiten musstest, das genau planen. Das ist schon super. Ja, also die positive Nachricht, du hast das sehr sachlich dargestellt, die positive Nachricht ist, Christian Gärtner, Professor, der sich mit diesen Dingen intensiv seit bestimmt 20 Jahren befasst, ist der Meinung, dass uns die Arbeit nicht ausgeht, dass die KI uns keine Arbeit klaut. Es verändert sich das Arbeitsleben, aber grundsätzlich wird nicht weniger Arbeit da sein, so habe ich dich jetzt interpretiert. Und das ist eine Fanfare wert, denn es gibt diese anderen, diese Propheten, die all das Negative sehen. Wir werden weiter arbeiten dürfen und können.
Dürfen, ja. Also zumindest wir, die wir dort mit Wissen hantieren und Wissensarbeiterinnen im weitesten Feld sind. Ich will damit nicht, also natürlich wird es den einen oder anderen Job schon geben, der diesen Automatisierungstechnologien jetzt mal wirklich im Weise, ja, also das, aber ich sag mal so, bisher deuten alle Studien, die ich kenne, darauf hin, dass es eigentlich dann doch so läuft wie bei den anderen Technologie und technologischen Entwicklungen vorher. Wahrscheinlich wird es doch wieder zum Nettoaufwachs kommen. Ja, also es gibt ein relativ aktuelle Studie, die betitelt ist mit Large Language Models, Small Labor Market Effects. Ja, es ist aktuell sehen wir weder in Europa noch in den USA ganz großen Wegfall von Jobs. Ja, und dann kommen jetzt wieder welche und sagen, ja, aber die Junior-Einstiegsstellen, die gehen doch alle hops. Und da gibt's doch die Financial Times und Schieß mich tot haben alle berichtet. Ja, es gibt gerade ein Dip in den Stellenanzeigen für Berufsanfängerjobs. Aber ob der Dip jetzt wirklich nur durch KI-Technologien hervorgerufen wird oder eben einfach durch eine echt etwas miese wirtschaftliche Lage, das ist noch alles andere als nicht bewiesen. Und die sich dort eben seriöser mit den Effekten beschäftigen, kommen eigentlich immer noch zu dem einen Ergebnis, so schnell geht uns die Arbeit nicht aus.
Und darüber hinaus sehe ich immer den Aspekt, dass Arbeit für jeden von uns Lebensqualität bedeutet. Ja, grundsätzlich zumindest.
Wir müssten uns was deutlich anderes überlegen, wenn die nicht mehr da wäre.
Genau.
Ja, also da haben wir nochmal ein
und
Thema.
Und das heißt, dass wir zumindest auch in den größeren Firmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Wir haben ganz am Anfang über Werkstudenten gesprochen, dass man nicht nur aus Kostengründen dann auf einmal sagt, nee, Ausbildung machen wir nicht mehr etc. Es hilft uns, es hilft den nachfolgenden Generationen, für die sind wir ja eigentlich auch da, deswegen gibt's die ja auch. Ja, ohne Papa und Mama gäbe es die ja gar nicht, wie wären die sonst ins Leben gekommen? Also es ist auch eine Frage, wie wir insgesamt gesellschaftlich auf Arbeit blicken. Die gute Nachricht ist, deswegen bin ich froh, dass du das so sagst, und ich möchte es gerne betonen, KI raubt uns nicht die Arbeit, es gibt uns andere Möglichkeiten und alles andere ist wie immer ein Ringen um gut und richtig und das passende Maß. Das ist immer, wenn man in die Zukunft geht, egal in welcher Generation.
Das gilt natürlich nicht nur für die Arbeit insgesamt, sondern auch für die Personalarbeit. Also vielleicht hat ja der ein oder andere personalinteressierte Leser, Hörer mitbekommen, dass in der VIVO Wirtschaftswoche jetzt vor ein paar Wochen eine Diskussion angestoßen wurde, No HR, also mal wieder der Abgesang auf die Personalabteilung, diesmal von McKinsey und Kawa Yunusi, ehemals SAP-Vorstand, Personalvorstand, die eben auch letztlich die These vertreten, na ja, mit den ganzen No-Code, Low-Code, Automatisierungstools kann man eben ganz viel an wiederkehrender, repetitiver, transaktionaler Personalarbeit automatisieren und der Rest wird zurück in die Linie verlagert. Also ich weiß nicht, wer noch, Christian Scholz kennt ja vielleicht noch, ja, der eine, klar, oder andere.
Also ich zumindest.
Genau, und also die Abschaffung der Personalabteilung habe ich, glaube ich, bei ihm auch schon vor über 25 Jahren gelesen. Und da hieß es, glaube ich, die virtuelle Personalabteilung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Da kam dann auch gleich die Replik drauf. Und nicht no HR, sondern more HR. Ja, okay, ich bin ja kein Freund von extremer, habe ich am Anfang gesagt. Deswegen sage ich ja smart HR.
Genau. Ist die Zukunft. Ah, jetzt, du warst der KI voraus. Die soll ja auch smart sein. Ich sehe das ähnlich. Also ich möchte mich gar nicht da zwischen die Fronten bewegen, ob man die Personalabteilung auflöst. Ich habe das schon dem einen anderen Chef von mir oder Chefin schon vor Jahren vorgeschlagen. Dann löst uns doch auf. Ich bin voll dabei. Die Frage ist, wie verteilen wir die Arbeit? Und daran hat es, also die typische Personalarbeit. Und wenn man das in die Linie wieder zurückbringen könnte, das können wir gerne durchdenken. Ich habe da eine Vermutung, wo das dann landet, aber wir können es gerne durchdenken. Und wir können in der Linie auch Marketing lassen. Ja, also warum soll nicht das Marketing auch in der Linie sein? Warum braucht man einen Marketingbereich und vielleicht die Finanzen auch? Also die Frage ist, wozu dient Arbeitsteilung? Und dann kann man sich darauf besinnen, wie man die unterschiedlichen Fachbereiche und Aufgaben damit am besten aufteilt. Und da sollten wir immer offen sein. Die Welt verändert sich. Insofern bin ich auch dafür offen, den Personalbereich irgendwie anders zu gestalten. Aber für unsere Kolleginnen und Kollegen ganz klar, das, was sie heute tun und leisten oder andere, die sich jetzt denken, ich möchte gerne Personaler, Personalerin werden, die Aufgaben werden da sein, ja. Vielleicht hat man einen anderen Namen und vielleicht ist es ein bisschen anders gestaltet, aber wer da mit Herz dabei ist, der wird es auch ein Arbeitsleben lang sein können, auch wenn man erst heute einsteigt, bin ich ganz sicher.
Ne, ja, weit in die Zukunft geblickte These, aber wir müssen ja irgendwann nochmal uns uneins sein. Wir sind viel zu gleichlaufend hier in dem Podcast. Ich versuche gerade noch einen Dissens rauszustricken, aber...
Na, ich kann ja einen Dissens sagen, den ich habe. Ich wollte ja mehr deine Meinung hören, als jetzt eine Gegenmeinung zu vertreten. Ich glaube, dass das mit dem Matching, den Matching-Tools, nicht so richtig gut funktionieren wird. Es wird erst dann funktionieren, wenn wir sehr klar sind im Innenverhältnis. Ich kenne ja diese Innenverhältnis, ja. Du gehst zum Fachbereich, was brauchst du denn für einen neuen Vertriebler, Marketer oder was auch immer? Und das zu formulieren und wirklich zu wissen, wen man braucht, ja, das kann man vereinfacht häufig an Sportmannschaften sehen. Ich will jetzt nicht über bestimmte Sportarten reden, das mögen manche nicht, aber ich brauche jetzt einen bestimmten Sportler mit der und der Eigenschaft. So, und dann geht das schon hin und los. Es kommt ja darauf an, wie man die dann einsetzt. Und dasselbe ist ja im ganz normalen anderen Arbeitsleben genauso. Wie setze ich sie ein? Wie ist die Struktur? Wie gehen die Vorgesetzten mit einem um, die Kollegen? Also das ist wirklich eine sehr schwierige Konstellation. Und ich glaube, erst wenn wir innerhalb der Unternehmen dazu kommen, wofür du plädiert hattest, auch wirklich die Daten zu analysieren, wie die Menschen miteinander kommunizieren, wo viel und wo wenig kommuniziert wird, wo die Gatekeeper sind, die auf einmal die Entscheidung dann für andere mittreffen dürfen, obwohl sie gar nicht die Vorgesetzten sind. Erst wenn wir das analysiert haben, dann macht dieses Matching großen Sinn. Das, was wir jetzt erleben, sind Versuche. Ich finde die alle klasse und die bringen auch schon den ersten Schritt. Aber so richtig funktionieren wird es erst, wenn man ein Gesamtbild über die handelnden Akteure im Unternehmen hat.
Ja.
Nee, sag nein.
Und
ja,
nein.
Genau. Sag du jetzt nein.
Weil, sag ich da. Also, nee, nur Kleinigkeit, ja, an der ich mich jetzt aufhänge, und zwar funktionieren, ja. Ich glaube, wir haben natürlich jetzt immer auch ein bisschen drüber so leichtfertig dahin gesagt, ja, geht oder geht nicht oder funktionieren. Es ist ja eben immer auch die Frage im Vergleich zu welcher anderen Lösung. Ja, also was ist die Alternative dazu? Und wenn die Alternative zu einem technologiebasierten Matching heißt, naja, die Recruiterin wählt nach Nasenfaktor aus, ja, dann würde ich trotzdem eher sagen, da funktioniert die Technologie besser. ich weiß, dass du das jetzt auch gar nicht
in Abrede stellen würdest. Es sei denn, ich entscheide mit Nasenfaktor. Ich bin derjenige, der entscheidet und mein Nasenfaktor gilt. Das ist das Schlechte, ja.
Ich glaube auch, der Nasenfaktor wird auch immer eine Rolle spielen. Ja, an meiner Studienzeit gab es ja auch schon ab und zu mal Gastvorträge. Schöne Grüße an Gabriel Wiskemann hier, ja, der nämlich auch damals schon gesagt hat, Leute, der Nasenfaktor ist auch bei Vergütung relevant. Weiß ich nicht, ob er jetzt will, dass er jetzt hier öffentlich zitiert wird damit, aber hat er schon vor über 20 Jahren gesagt. Und ich glaube auch, da hat er recht gehabt. Ja, das ist eben, um vielleicht nochmal Richtung Führung zu gucken, das ist auch Teil von, wie heißt es so schön, Judgment. Ja, also ich stelle mich dann hin und sage, du warst gut, du warst nicht so gut. Warum? Ja, ganz ehrlich, wir können jetzt zig Kriterien ranführen. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, es war so. Ja, der gute alte Wittgenstein, der auf die 28. Warum-Frage sagt, und irgendwann treffe ich mit meinem Spaten auf den harten Grund und er biegt sich zurück und ich sage, so handle ich eben. Und irgendwann ist es gut mit der Warum-Frage. Kennt man ja von den kleinen Kindern, die eigentlich warum, warum, warum. Und irgendwann sagst du, basta, weil ich der Meinung bin, dass es so ist. Und jetzt ist nur die Frage, wann brichst du diese Begründungskette ab? Ja, mit deinem, ich bin der Chef und sage es. Dass wir sie irgendwann abbrechen müssen, ist philosophisch auch schon ziemlich lange klar. Und man darf sich halt irgendwie nicht schönreden, dass das jetzt irgendwie alles auf die Technologie verlagert wird und dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Nee, ich glaube auch, mit Technologieeinsatz wird es dieses Basta brauchen.
Ja, und die Technologie wird, wie wir in einem anderen großen Land, auf einem anderen Kontinent sehen, zum Teil natürlich auch missbraucht. Und je nach Perspektive, es ist eine Frage der Perspektive, aber ich kann mir mit der entsprechenden Software auch die Menschen raussuchen, die mir nicht genehm sind, mit welchen Kriterien auch immer. Ja, das können die nicht so fleißigen sein, das können andere Kriterien sein, aber je nachdem, was man einstellt, kriegt man das Ergebnis. Christian, was können wir denn unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben? Einmal ist die Frage, ja, das Matching spielt eine Rolle. Viele machen sich Gedanken, wie ist es denn, wenn ich mich bewerbe oder bewerben muss oder der nächste Schritt ansteht und ich möchte es auch außerhalb des heutigen Unternehmens angehen. Macht es da Sinn, sich stark in den Social Media zu positionieren und viel Spuren zu hinterlassen, wofür man steht, wie man denkt, was man an Erfolgen hat? Ist das ein zweischneidiges Schwert? Kommt es auch darauf an oder nicht?
Natürlich. Also erstes, ich sag mal so, die Social Media im Plural braucht es, glaube ich, tatsächlich nicht. Weil wenn man jetzt mal die Vorteile eines Monopolisten namens LinkedIn hervorkehren möchte, dann ist es eben, naja, man muss halt nur da eigentlich präsent sein, weil, ich weiß nicht, ja, Facebook kann man noch, Instagram von mir aus, TikTok guckt in Deutschland noch kaum jemand so richtig drauf und viel mehr fällt mir jetzt nicht ein, ja, also Reddit, ich glaube, also wenn man der Verkäufer seiner eigenen Marke sein möchte, und diese Ich-AG-Thematik kennen wir ja auch schon ein bisschen länger. Und du hast ja vorhin auch selber nochmal betont, wir müssen uns doch alle ein bisschen verkaufen. Und wir spielen alle nur Theater, um mal den Herrn Goffman noch zu zitieren. Also ich glaube, ja, wir müssen uns darstellen. Wir müssen uns positionieren. Wir dürfen auch gern unsere Employability rauskehren. Und wie tun wir das heutzutage? Naja, so, dass es möglichst viele mitbekommen. Und das heißt eben im digitalen Raum, weil da ist es am kostengünstigsten, dass es möglichst viele mitbekommen. So ein Buch zu schreiben, ja, das ist relativ aufwendig. Und das dann zu verlegen, weißt du ja selber. Und dann überhaupt in so eine Bestsellerliste reinzukommen, ist ja noch viel schwieriger. Ja? Da ist es doch einfacher, ein paar gut getimte Posts auf LinkedIn und Co. zu setzen. These. Also doch, ich glaube schon, dadurch, dass sich in den letzten Jahrzehnten abzeichnet, dass Karrieren eben nicht mehr nur im einen Unternehmen verlaufen, muss man sich ab und zu mal ein bisschen aufhübschen, um gefunden zu werden am Arbeitsmarkt. Und wie wird man gefunden? Im einfachsten Fall eben in den digitalen Kanälen oder über die digitalen Kanäle.
Du bist beim Singular geblieben, LinkedIn, aber in den Kanälen. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Wir werden es nicht ganz verhindern können, dass diese Kanäle, die existieren, sagen wir, durchforstet werden, ob man das jetzt zurechtguckt oder nicht. Wir haben früher schon Beispiele gehabt. Darf man sich vor einer Einstellung anschauen, wo jemand wohnt und guckt das da auf Google Earth, da kann man direkt die Gegend schön sehen und das Haus oder das Gebäude. Nein, das darf man nicht. Macht uns trotzdem Menschen, wir wissen es nicht. Gut, das kann ich jetzt nicht verändern, wo ich wohne. Aber bei dem Auftritt in Social Media kann ich mir schon überlegen, bin ich das wirklich, will ich so wirken oder nicht? Also insofern spielt es eine Rolle. Und ich glaube, dass man sein berufliches Profil, wenn man tätig wird, durchaus auf Social Media zeigen kann. Und ich meine auch, man sollte sich das ernsthaft überlegen. Ist eine persönliche Entscheidung.
Ja, ich sag mal so, ich meine, es ist so ein bisschen mit, wenn ich eh schon erfolgreich bin, dann muss ich mich auch nicht mehr so stark verkaufen.
Richtig.
Ja. Dann muss ich mich mehr nicht bei irgendwelchen Awards bewerben oder bei LinkedIn rausputzen oder sogar noch auf anderen Plattformen, GitHub, ResearchGate, vielleicht sogar noch Xing, wer es noch kennt. Also da, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wer tummelt sich denn da auf diesen Kanälen, und ehrlicherweise sind es natürlich schon auch immer die es nötig haben, um es etwas despektierlicher auszudrücken. Aber ja, also, dass man sich am Arbeitsmarkt ein bisschen rausputzen darf, finde ich nicht verwerflich.
Also wer mich auf LinkedIn sucht, wird feststellen, dass ich es nötig habe.
Ja, ich ja auch. Ja, deswegen machen wir auch Podcasts. Ja, wir haben
es nötig. Nein. Ja, wir haben aber auch was zu erzählen.
Oder das.
Vielleicht als letzte Frage, du kannst aber auch Antworten geben ohne Fragen, wenn du dann noch mehr zu erzählen hast. Welche Skills sollten wir aufbauen für unser Berufsleben? Worüber sollten wir uns mehr Gedanken machen als früher? Was kann ich in den nächsten 12 Monaten, woran kann ich arbeiten? Viele sagen, es sind mehr die Soft Skills. Ich weiß es nicht. Was muss ich denn an Hard Skills lernen? Kannst du uns helfen?
Das ist mal großartig, diese allgemeinen Fragen für alle Jobs dieser Welt. Ich gehe gerade in Gedanken so auch meinen Freundeskreis durch. Da gibt's die Physiotherapeuten, ja. Die Berater, die Wissenschaftler, die Erzieher. Rinnen und auch Mediziner. Und ich glaube natürlich, alle diese haben ganz unterschiedliche Bedarfe. Ja,
dann nimm doch die Gruppe schwer. Die Gruppe der Personaler, nehmen wir die. Die ist einigermaßen eingrenzbar. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn ich Einzelpersonalabteilung in einer Person bin, ist was anderes, als wenn ich mit...
Ne? Nee, aber damit kann ich arbeiten.
Ja, dann arbeiten wir damit.
Also, die lieben Personalerinnen. Also, ich fände es ja persönlich schön, wenn die sich tatsächlich noch mehr Datenkompetenz draufpacken würden. Ich erlebe das nun ja doch auch, ich sag's mal, in der Vorstufe als eben derjenige, der auch Personalerinnen ausbildet, die dann irgendwann später in den Unternehmen aufschlagen. Und ich sag mal so, die wenigsten unserer Studierenden wollen HR studieren, weil sie was mit Zahlen machen wollen. Und sind dann natürlich ab und zu mal etwas irritiert, schrägstrich geschockt, positiv wie negativ, dass es zumindest auch in meinen Modulen unter anderem nicht nur um sowas wie Leadership und Change geht, wo du ja auch warst, sondern eben auch People Analytics, ja. Und dann denken die sich immer, was machen wir denn da? Aber ich glaube auch, das hat schon sich gewandelt. Je mehr wir digitale Spuren hinterlassen durch unser Arbeitsverhalten, durch die Produkte, die wir produzieren, konsumieren, mit denen interagieren, desto eher werden zahlenlastige Auswertungen eine Relevanz haben. Und da wird der Personalbereich, glaube ich, nicht ausgenommen werden. Und die Diskussion mit die Personaler wollen endlich mal an den Tisch der Entscheider. Wie lange gibt's die schon? 30 Jahre?
Bestimmt.
35, ja. 40 Minimum, ja. Also die wird natürlich eben auch mit Zahlen entschieden. Denn wer sitzt denn da am Tisch der Entscheider? Da sitzen CFO, CEO, CTO. Die können vor allen Dingen eines, die Sprache der Zahlen. Ja, und dafür ist eben ein wirtschaftliches Unternehmen auch da. Deswegen, ich sag mal, würde ich mir zumindest wünschen, wenn sowas wie eine grundsätzliche Datenkompetenz, Data Literacy, gibt es ja auch schon ewig die Forderung, ja, nicht nur gefordert wird, sondern auch nachgefragt wird von denjenigen, die es brauchen. Dann kommt natürlich auch der alte Klassiker, Umgang mit Unsicherheiten, Ambiguitätstoleranz. Ja, gibt es auch schon ein bisschen länger diese Forderung. Ich glaube aber, sie wird eben nicht weniger, sondern schon auch mehr. Ich muss eben wissen können, wie ich mir einen Überblick verschaffe über ganz vieles und auch ganz vieles Widersprüchliches. Also nehmen wir nochmal unsere beiden Agenten, deiner um 8, meiner um 12, ja, die da mit Informationssammlungen zurückkommen. Das ist ja auch nicht immer widerspruchsfrei.
Absolut nicht.
Und dann muss ich in der Lage sein, mir da entweder eine Meinung zu bilden oder Techniken drauf zu schaffen, wie ich rausfinde, was davon ist jetzt Fake, was davon ist Hype, was davon ist Botshit und was ist wirklich auch brauchbare Information. Und die Techniken heißen eben, ich muss wissen, wie ich google, ich muss wissen, wie ich mich in einem Literaturverzeichnis von einer Quelle zur nächsten hangle, und das möglichst eben schnell, um Sachen nachprüfen zu können oder einfach auch drauf zu schauen, wenn kein Autor oder Autorin angegeben ist, dann glaube ich, der Quelle schon mal ein bisschen weniger. Ja, also das sind so billige mediendidaktische Kompetenzen, die aber nicht weniger werden, weil wir, glaube ich, mit Halluzinationen, wie es immer so schön heißt, ja, leben werden müssen. Ja, andere sagen eben Botshit dazu, abgeleitet von Bullshit, also der These, dass einem Bot in dem Fall es egal sei, ob es nun wahr oder falsch ist, was der Bot produziert, angelehnt an Harry Frankfurts Bullshit. Und damit müssen wir irgendwie umgehen lernen. Wir werden insgesamt mit einer gestiegeneren Risikoneigung, glaube ich, zu tun haben, wenn wir solchen KI-Systemen, die eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht immer korrekt, hundertprozentig akkurat sind, aber trotzdem, wenn wir mit denen arbeiten wollen oder müssen, dann heißt es für uns, wir brauchen so ein bisschen risikoorientierteres Mindset, um mal einen Neudeutsch-Begriff rauszuhauen. Und das würde ich aber alles eben unter diesen Umgang mit Mehrdeutigkeiten, Unsicherheiten packen wollen, inklusive eben, wie gehe ich mit nicht immer vertrauenswürdiger Information um, die von einem KI-Agenten kommt oder irgendeinem anderen System. Also ich glaube schon, das hat nochmal eine neue Wertung bekommen und da müssen wir jetzt gar nicht über Deepfakes reden, ja, sondern das ist eben auch die ganz banale Information textlicher Natur, wie wir sie auf LinkedIn oder wo auch immer dargeboten bekommen. Deswegen, die Forderung nach Ambiguitätstoleranz ist auch schon ziemlich alt, aber ich glaube, das könnte schon nochmal ein Skill sein, den man sich draufpacken kann und sollte. Also insofern hätte ich was Fachliches und was Metakompetenzartiges, ob es jetzt ein Softskill ist, diese Ambiguitätstoleranz, lassen wir mal dahingestellt sein. Und klar, in den Bereichen, wo wir mit Menschen zu tun haben und ganz viel ist dann doch noch People-Business, ja, auch Beratung, wird People-Business meines Erachtens zum Großteil auch bleiben, selbst wenn wir von McKinsey und Co. hören, dass die zigtausende KI-Agenten im Einsatz haben und eben anscheinend zumindest manche Junior-Stellen sich sparen. Aber am Ende des Tages, wie es so schön heißt, ist halt doch noch ein People-Business. Und dann brauchen wir sowas wie, kann ich jetzt aus deinem Gesicht rauslesen, dass ich aufhören sollte zu reden?
Nein.
Ja, oder, nein, also reading the room, ja, einfach verstehen, wie ist gerade die Stimmung in einem Meetingraum, wenn ich da reingehe und nicht lesen kann. Sind die gerade hier wohlgesonnen oder wollen die mich grillen oder wie ist da einfach die Gemengelage? Wer hat was zu sagen, wer hat nichts zu sagen? Das ist etwas, was, glaube ich, Erfahrung braucht. Das kann man ganz schwer irgendwie in einem Seminarraum vermitteln. Und das wird auch ganz schwer sein, das in eine KI zu packen. Da sind wir natürlich dann auch wieder bei dem Punkt, den wir heute schon zwei, dreimal hatten, nämlich, wenn wir die Einstiegsrollen nicht mehr besetzen mit Werkstudenten oder sonstigen Leuten, wo sollen die denn dann die Erfahrungen sammeln, die wir aber eigentlich in 5 Jahren von ihnen brauchen? Ja, weil irgendwann werden wir wieder ein paar Leute brauchen. Und wenn sie es nicht gelernt haben durchs harte Erleben und Erfahren, dann wird es schwierig.
Danke. Ich rutsche mal eine Sekunde in meine Rolle als Personaler, was auf die jungen Generationen angeht. Wo sollen sie es lernen? Wie lerne ich als Etablierter denn, als alter weißer Mann, als jemand, der so viel kann und weiß, wie lerne ich denn ohne die Jungen? Gar nicht mehr. Ich gehe doch voll an der Realität vorbei. Das heißt, in den Unternehmen brauchen wir die Jungen, wir brauchen Werkstudentinnen, wir brauchen Praktikantinnen, wir brauchen Einsteiger in neuen Jobs. Es ist Wahnsinn zu sagen, das macht die KI. Ich vermisse jeden, der nicht kommt, auch wenn ich den Namen nicht kenne, weil ich ja nicht weiß, wen wir sonst eingestellt hätten.
Gewesen wäre,
so, ja. Das heißt, wir haben da in den Unternehmen was zu tun. Und ansonsten, so wie wir das jetzt gemacht haben, man muss sich nicht dauernd widersprechen. man kann sich auch unterhalten und wird dabei schlauer. Ich nehme dein Wort smarter geworden. Ich bin smarter geworden. Und danke dir sehr für ja einen vielfältigen Einblick. Ich glaube, wir wissen ein bisschen besser, was ein Professor so tut, wenn er nicht gerade im Podcast ist.
Ja, danke schön für die Einladung. Und die Retourkutsche wird dich natürlich wieder ereilen, wenn du den nächsten Gastvortrag machen darfst.
Ja, absolut gerne. Am liebsten Diskussion. Ja, dann, lieber Christian, herzlichen Dank. War toll mit dir. Wir verlieren uns nicht aus den Augen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr in unserer kleinen Community so treu dabei seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne abonnieren. Ansonsten sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Belker.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.